ultimative mehrfache Bespielung, Bespaßung, überhaupt herzlich willkommen zum Kompendium des Unbehagens. Mein Name ist Michael und ja, da sind wir wieder hier am Rumahlen, weil es so schön ist. Und das Lustige ist, ich hatte jetzt neulich schon eine andere Folge mit so Film Rückblick quasi aufgenommen und die kommt jetzt aber später aus Gründen, weil ich hier einen Film bespreche, der doch zeitlich zügig besprochen werden sollte aus Gründen. Ich habe auch noch ein bisschen was anderes gesehen, das ist auch alles sehr schön. Kann man ruhig mal drüber reden. Vorher noch ein bisschen Hausmeisterei, die vielleicht ganz interessant ist. Und zwar, wer die Dingens-Folge gehört hat, die Sayonara Girls-Folge, der weiß schon Bescheid, worum es jetzt hier gehen soll, kurz. Wir sind auf die YouTube zu Expansionszwecken. Da gibt's einmal einen deutschen Kanal namens Kompendium des Unbehagens, wer hätte das gedacht, wo eben halt ganz regulär die Folgen kommen, die hier so auch auf diesem normalen Podcast-Kanal erscheinen. Also da ist nicht wirklich viel Neues, da ist auch jetzt nicht groß spektakuläre visuelle Untermalung. Ich gebe nur so als kleinen Hinweis, ein, zwei Folgen haben irgendwo kleine versteckte Botschaften drin, damit die Leute sich das da irgendwie reinziehen, dann vielleicht doch so minimal Mehrwert haben. Aber im Prinzip ist es genau das gleiche wie hier. Und das ist auch ganz okay so. Das geht nur darum, dass vielleicht zwei, drei Leute noch mehr auf diesen Podcast aufmerksam werden. Und ja, also falls ihr uns jetzt hier auf YouTube hört und gar nicht auf dem regulären Podcast, es ist ein normaler Audio-Podcast, der da heißt Kompendium des Unbehagens und auf allen möglichen Kanälen wie Spotify, iTunes und so weiter auch verfügbar. Es gibt auch eine Webseite, wo es den gibt und alles so. Also nichts Ungewöhnliches. Ein bisschen ungewöhnlicher ist dann vielleicht der zweite YouTube-Kanal, den es gibt, der da heißt Compendium of Discomfort. Ja, wer hätte es gedacht, genau das gleiche in Englisch. Und ich würde sagen, bisher sind die Inhalte sehr ähnlich. Also ich habe da, glaube ich, wenig bis gar nichts gemacht, was ich nicht auch hier im deutschen Podcast irgendwie besprochen hätte. Dann natürlich ein bisschen anders, ein bisschen andere Wortwahl, vielleicht mal irgendwie was anderes hier erwähnt, was anderes da erwähnt. Also logischerweise, ich schreibe ja keine Skripte, ich bin ja nicht wahnsinnig, das wird ja noch viel mehr Zeit fressen. Aber ja, insofern ist ja alles Freestyle und insofern gibt's dann logischerweise auch Abweichungen und teilweise andere Informationen und so weiter. Aber das ist ja dann vielleicht auch nur gut und soweit würde ich sagen, ist das eher eine Sache von, wann holt der andere Kanal auf? Also ich habe da jetzt zum Beispiel angefangen, die Filmografie von Yuho Sakamoto, also dem Regisseur der Baby Assassins, durchzubesprechen. Das habe ich jetzt auf dem deutschen Kanal noch nicht. Das werde ich da dann aber irgendwann in einer großen Folge oder vielleicht in zwei, drei großen Folgen nochmal alles abhandeln. Aber ja, das läuft da jetzt erstmal exklusiv und kommt dann irgendwann hier. Und genauso habe ich dann hier auch vielleicht dann andere Sachen, die da irgendwann mal kommen. Aber ich würde sagen, ansonsten ist es bisher irgendwo nur Zeug, was ich hier an anderer Stelle, vielleicht auch an anderer Zusammensetzung auch schon mal besprochen habe. Und insofern, wenn man jetzt nur diesen Kanal hört, da verpasst man soweit, glaube ich, erstmal nichts. Ich versuche da aber jedenfalls auch, dass ich mehr regelmäßig ein bisschen kürzere Folgen raushaue, weil ich da dann doch irgendwie mehr auf Masse gehen will. Es ist aber auch super anstrengend, jetzt irgendwie auf Englisch dann die Worte zu finden. Also ich meine, man sollte mal, ich rede ja eigentlich hierzulande den ganzen Tag nur Englisch, so bei der Arbeit, sollte man ja eigentlich meinen, dass das dann irgendwann mal leicht fällt, aber auch, ich meine, das Podcasten auf Deutsch hat eine Weile gedauert, bis wir da irgendwie so reinkamen. Und dann haben wir das ja zuerst zu dritt gemacht und das fällt ja dann auch noch ein bisschen leichter, als wenn du jetzt hier irgendwie alleine dann sitzt, dann zeigt noch diese blöde Kamera auf dich, dann bist du beschäftigt, deine Haare hin und her zu zuppeln und es ist schon alles sehr anders und schwierig und ich versuche da noch reinzukommen, aber ich glaube, das ist so bisher ganz okay, also das Editing ist halt sehr minimal bei dem, was ich jetzt gerade hier parallel hochlade, habe ich mal einen kleinen Ticken mehr gemacht, aber im Prinzip seht ihr mich auf meinem Sofa sitzen, wie ich dummes Zeug rede und hin und wieder versehentlich deutsche Wörter oder deutsche Grammatik verwende, wie es in der Hitze des Gefechts durchaus mal passiert. Aber völlig egal, ich finde das ganz okay. Einer unserer lieben Hörer, die uns auf Discord verfolgt haben bis dahin, der hat auch schon gesagt, dass er das wohl ganz gut findet, dass ich gut zu verstehen bin, weil ich einfaches Englisch rede, dass man ja auch gut verfolgen kann. Das war der gute Hendrik. Liebe Grüße an dieser Stelle. Das freut mich sehr, gerade auch mal so ein bisschen Feedback zu kriegen. Also er treibt sich jetzt bei uns auf dem Server rum. Ihr könnt da gerne alle hinkommen. Da ist ein Link im Twitter-Profil festgepinnt. Ansonsten im Zweifelsfall einfach irgendwo anschreiben, hey, ich will auf den Server kommen, wo kann ich das machen? Dann holen wir euch da gerne hin und könnt ihr da auch gerne irgendwo ein bisschen Feedback reinwerfen. Ist, glaube ich, dann auch die einfachste Möglichkeit, wenn ihr jetzt keine Lust habt, irgendwo einen Tweet zu schreiben oder so. Es ist ganz cool. Aber ja, dieses YouTube-Ding kann ich mich bisher nicht beklagen. Also ich habe das jetzt mit dem Sayonara Girls habe ich das jetzt quasi erst öffentlich gemacht. Das läuft aber schon seit März. Und ja, da sind schon ein paar Leute, die abonniert haben, sind schon ein paar Leute, die sich was angeguckt haben, ein paar Leute haben kommentiert. Überraschung, Überraschung, das Ding, was groß zieht, sind die Baby Assassins, weil da ja gerade diese Serie Everyday läuft. Also jetzt in anderthalb Stunden kommt die dritte Folge. Das ist jetzt hier quasi mein Überbrückungsprogramm, bis es da losgeht. Ich finde die Serie ganz, ganz großartig. Also wer hier länger schon ein bisschen zuhört, ich habe ja mit Basti die beiden Filme besprochen, die ersten beiden. Und da hatte ich ja durchaus ein bisschen was zu meckern. Und diese Serie umschifft bisher diese Sachen, die ich nicht so mochte, sehr, sehr gut. Und die erste Folge ist auch tatsächlich mit englischen Untertiteln auf YouTube rausgekommen. Also, oh, geil, wir können es jetzt quasi parallel synchron gucken. Und nach der ersten Folge kam dann schon nichts mehr. Aber soweit ich weiß, ist auf jeden Fall eine Veröffentlichung im Westen angedacht. Also braucht man sich, glaube ich, nicht zu sehr Sorgen machen. Ist mehr eine Frage, wann und wo, aber es wird wohl irgendwie bestimmt auftauchen. Und ja, ist bisher ganz, ganz wunderbar. Also ich finde es tatsächlich besser als die Filme, auch wenn sich die Action in Grenzen hält. Aber wer dazu mehr hören möchte, wie halt jetzt erstmal dann lieber auf YouTube gucken, weil ich jetzt hier nicht auch noch wöchentliche Reviews zu den einzelnen Folgen machen will, was ich da tue. Ist anstrengend genug, so das ganze Programm am Laufen zu halten. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die englischen Folgen dann nicht auch noch hier mit reinschmeißen soll, aber die sind auch teilweise doch so ein bisschen drauf aus, dass ich wenigstens versuche, das Medium-Video auch ein bisschen zu nutzen, dass ich auch ein bisschen irgendwie was zeige. Ich meine, kann man sich auch so, glaube ich, anhören, problemlos. Weiß nicht, vielleicht da dann tatsächlich irgendwo ein bisschen Feedback wäre ganz cool. Also wer jetzt sagt so, ach, ich habe keinen Bock, das auf YouTube zu abonnieren, kannst nicht einfach die Folgen hier mit in den Feed schmeißen. Weiß nicht, wenn das irgendwer haben möchte, kann ich das gerne machen, das ist nicht so wild. Ja, aber wirkt da gerne Feedback zu. Ansonsten lasse ich das sprachlich jetzt vielleicht erstmal getrennt, wenn das jetzt niemand explizit wünscht. Aber ja, wie gesagt, gerne, kommt dahin, hört meinem schlechten Englisch zu. Was, glaube ich, nicht so schlecht ist, aber man hat ja immer so, wenn man Fehler bemerkt oder irgendwie so einen kleinen Aussprachefehler, den Akzent hört, ne? Also ich habe ja doch einen Akzent, einen hörbaren, was einen Muttersprachler noch nie gestört hat, aber von Deutschen ja gerne angeprangert wird. Das ist ein bisschen egal. Genug Gejammer deswegen, wie gesagt, guckt da gerne auf YouTube Compendium of Discomfort, dann seht ihr auch mal meine Fratze und wisst mal, wer da eigentlich zu euch spricht. Und ja, mir macht's soweit Spaß, auch wenn's alles gruselig und komisch ist. Aber kommen wir mal zum heutigen Programm. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Filme, über die wir reden wollen. Und ich fange an mit einem, der heißt Kalanchoe oder so, im Original Karankoe no Hana. Und der ist jetzt nämlich auch wieder von Shun Nakagawa, dem Herrn, der Sayonara Girls gemacht hat. Und auch dieser hier wird erscheinen bei Sakka. Ich habe es hoffentlich in der Sayonara Girls Folge erwähnt. Ein wunderbarer Streamingdienst, die mir ja auch diesen Film zur Verfügung gestellt haben, damit ich sagen kann, was ich davon halte. Ich werde nicht bezahlt dafür, dass ich den gut finde, aber ich finde ihn trotzdem gut. Auch wenn er mich bezahlen sollte generell, das fände ich noch toller. Nee, aber das ist ein wunderbarer kleiner Coming-of-Age-Film mit LGBTQ-Thematik. Ich komme immer durcheinander mit der Reihenfolge der Buchstaben. Ich kenne die Buchstaben, aber ich weiß immer nicht. B und T vertausche ich ständig, also man verzeihe mir, dass ich das jetzt nicht so super flüssig aufsagen kann. Ist jetzt nichts, was ich täglich gebrauche. Aber ja, im Prinzip geht's um Homosexualität, ein bisschen konkreter. Und ist ein kleiner Film, der geht 39 Minuten. Wenn ich das richtig im Sinn hatte, wird der hier ab Freitag, dem 20.09. auch kostenlos zur Verfügung stehen auf Sakka. Also spricht nichts dagegen, dass ihr euch den anguckt, außer ihr seid irgendwie homophobe Arschgeigen, aber dann solltet ihr erst recht gucken, weil habt ihr Nachholbedarf und solltet vielleicht etwas lernen. Das wäre gut. Ja, aber im Prinzip ist es ein sehr, sehr kleiner Film mit einem kleinen Cast. Ich erwähne kurz mal die drei bekanntesten DarstellerInnen. Das wäre einmal Mio Imada, die zum Beispiel als Sprecherin in My Hero Academia war oder auch hier in Tokyo Revengers den Film mitgespielt hat. Und auch in diesem Film war der, da heißt My Happy Marriage, den ich nicht gesehen habe. Das war ein riesen Hit, war ich glaube letztes Jahr. Und ja, dann haben wir Sho Kasamatsu, der war unter anderem Rurouni Kenshin The Final und seine Netflix-Serie Followers. Und auch in dem Masked Award, der irgendwann mal, ich glaube, auf dem Japanese Film Festival Plus lief, was jetzt übrigens ein Dauerprogramm hat mit soweit Filmen, die schon mal liefen, aber trotzdem sehr, sehr sehenswert. Guckt da ruhig mal rein, vielleicht ist da noch irgendwas, was er noch nicht kennt. Sind auf jeden Fall sehr gute Filme. Und er war hier in Ring Wandering, einem anderen Film von einem anderen alten Bekannten, Masakazu Kaneko, der den sehr, sehr guten Albinos Trees gemacht hat, über den ich mit Daniel sprach. Toller Film. Und dann haben wir noch Haruna Hori, die neben diesem Film hier noch war in Somebody's Flowers, den ich zumindest gesehen habe. Wo habe ich den denn gesehen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, vielleicht auch das Japanese Film Festival Plus möglich. Aber viel größer, sie war in Shoplifters, den ich immer noch nicht gesehen habe. Was ich nun zum Beispiel in der englischen Folge vergessen habe, ist, dass sie auch in der Theater-Musical-Version von Bocchi the Rock ist. Ja, ist das nicht schön? Ich habe da mal reingeguckt, das sieht sehr, sehr spaßig aus. Also gerade wenn Bocchis Neurosen von einer Million anderen Bocchis dargestellt werden, finde ich sehr, sehr amüsant. Das war mal auch ganz frei auf YouTube verfügbar. Wärt ihr auf unserem Discord-Server, hättet ihr das vielleicht rechtzeitig gesehen, um es euch anzuschauen, aber seid ihr wahrscheinlich nicht. Also die Chance ist sehr groß, dass ihr da nicht seid. Tut mir leid. Ich habe es nicht auf Twitter und Blue Sky verbreitet, glaube ich, sondern nur auf den Server geschmissen. Egal, aber hier, Kalanchoe. Ich weiß gar nicht, wie diese Blume, ist eine Blume auf Deutsch heißt. Können wir mal nachgucken hier. Hier sind wir noch unprofessioneller als auf dem YouTube-Kanal. Ja, sie wird geschrieben auf Deutsch genauso wie auf Englisch, aber Wikipedia bietet mir keine Aussprache an. Also nehme ich an, das ist die Hohe. Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine nette rote Blume, die hier repräsentiert wird von einem Haargummi, das so ein bisschen blumenhaft aussieht. Und im Prinzip ist dieser Film, hat eine sehr schlanke Handlung. Es geht darum, dass halt in der Highschool eine Stunde ausfällt und dann kommt eben eine Lehrerin und gibt eine extra Bonus Runde Unterricht über eben LGBTQ. Und das ist ja soweit erstmal kein Ding, aber irgendwann fällt den Schülern explizit auf, dass das nur in deren Klasse geschah und nicht in den anderen Klassen. Was finden sie verdächtig? Und sie kommen auf die Idee, dass das ja bedeuten muss, dass irgendwer bei denen in der Klasse homosexuell sein muss. Ne? Und dann fangen sie eben an zu recherchieren und zu gucken und versuchen eben diesen komischen in Häkchen Menschen ausfindig zu machen. Und geht natürlich alles ganz furchtbar nach hinten los und ja, man hat so das Gefühl, dass dadurch, dass eben Leute versuchen zu helfen, das bezieht sich nicht nur auf die Lehrer oder auf die Freunde und Freundinnen der betreffenden Figur, sondern so generell alles, also ne, alle, die irgendwie versuchen, was Positives zu bewirken, haben einfach keine Ahnung, wie sie das anstellen sollen und machen es dann im Endeffekt einfach nur schlimmer. Und hat eine ganz, ganz dramatische Endsequenz. Und zu Anfang dachte ich mir noch, also gerade als dann diese Unterrichtsstunde war, oh, ist das jetzt so ein didaktisches Ding, wo sie mit erhobenem Zeigefinger sagen, ja, hier, du musst tolerant sein, sonst bist du ein schlechter Mensch. Aber dadurch, dass sie eben dieses Scheitern der Leute, die versuchen zu helfen, so in den Vordergrund setzen, ja, wird erstmal klar, wie wichtig es hier gewesen wäre, das schlauer handzuhaben, also schlauer im Sinne von, warum überhaupt da ein Thema draus machen? Das ist ja auch immer so mein Problem, was ich mit dieser ganzen Thematik habe. Warum muss man darüber überhaupt reden? Warum gibt es eine Notwendigkeit? Warum können wir nicht einfach Leute sein lassen? So, wieso gibt es ignorante Menschen, die damit nicht klarkommen, dass andere Leute, keine Ahnung, homosexuell oder transgender sind? Macht mich wahnsinnig, macht mich schon immer wahnsinnig. Deswegen bin ich auch manchmal so ein bisschen genervt von gerade so diesen didaktischen Sachen, die mir einfach nur sagen, du musst so sein, die jetzt darüber hinaus nichts zu bieten haben. Dieser hier, der hat halt darüber hinaus eine Menge Drama zu bieten, was sehr, sehr gut gemacht ist. Aber ja, das nervt mich manchmal so ein bisschen. Also nicht, dass die Sachen existieren und dass sie irgendwie didaktisch und aufklärerisch sind, sondern dass es einfach die Notwendigkeit dafür gibt, dass mir jemand erklärt, dass ich was denken soll, was ich sowieso schon denke. Und da bin ich manchmal so ein bisschen skeptisch und so ist eben diese Unterrichtsstunde zu Anfang aufgezogen. Also wäre auch eine normale Unterrichtsstunde in diesem Sinne wahrscheinlich aufgezogen. Das heißt, nicht besonders schlau und nicht besonders gut. Und insofern, ja, ich finde das sehr, sehr gut umgesetzt in diesem Film und würde jedem empfehlen, den zu gucken. Also wirklich, da geht auch eine schlanke 40 Minuten. Ist toll gemacht, sehr dramatisch. So richtig dramatisch wird's dann auch erst, wenn die Credits kommen. Das hat mich dann so richtig umgehauen von, ja, das ist ein guter Film zu, das ist ein sehr guter Film. Und ja, würde ich einfach jedem empfehlen. Wie gesagt, gibt's kostenlos zum Stream auf Sucker. Und dann, also S-A-K-K-A. Guckt ihn euch an. Ich empfehle auch gerne nochmal das Japan Film Festival Plus. So heißen die, glaube ich, so hießen die vorher. Lasst mich nochmal schauen, wie sie jetzt heißen. Sie haben, glaube ich, ihren Namen geändert. Es ist jetzt das Japanese Film Festival Theater. Also JFF Theater. Die haben jetzt übrigens im Programm It's a Summer Film, ganz fantastisch. A Happy Flight, auch ganz wunderbar. Time of Eve, the movie, habe ich noch nicht gesehen. War aber, glaube ich, also habe ich mir sagen lassen, dass der auch sehr gut sein soll. Dann Sumudo, The Successors of Samurai. Wenn das diese Doku ist, die ich denke, dass sie ist, dann ist die auch wunderbar. Und dann gibt es Tora-san in Goto, von dem ich noch gar nichts weiß. Muss ich mir auch noch anschauen. Aber ja, übrigens, die haben dann auch schon ihr Programm erweitert um zwei Filme, nämlich Real Life, der auch sehr niedlich war, und The Great Passage, den ich noch nicht gesehen habe. Also, ja. Oh, ich sehe gerade, manche Titel sind anscheinend nicht in Nordamerika und Europa verfügbar. Ich bin mir gerade nicht sicher, was. Das steht hier dran bei dieser Ankündigung. Also die kommen von ab Oktober. Real Life und Great Passage. Und da steht das mit dran mit einem Sternchen. Aber keiner der Titel hat ein Sternchen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber egal, dass das andere Programm, diese anderen fünf Filme, die sie haben, sind, glaube ich, alle sehr sehenswert. Und schaut euch das an. Ich propagiere gerne, schaut mehr japanische Filme. Aber ich glaube, wer mir zuhört, dem muss ich das nicht noch extra sagen. Aber egal, vielleicht noch ein bisschen verkünden, wo Zeug völlig problemlos auch verfügbar ist. Oder vielleicht mit einem kleinen VPN. Also ist ja nicht so schwierig. Ja. Kommen wir mal zu einem anderen Film, der auch verfügbar sein wird und der mich komplett umgehauen hat. Das ist A Samurai in Time von einem Regisseur, der da heißt Junichi Yasuda, der auch Produzent, Schreiber, wie heißt es, Cutter, Editor, der war für den Schnitt verantwortlich. Und die Kameraarbeit hat er gemacht. Also, der hat eigentlich alles gemacht. Und da ist ein Cast, der ist jetzt nicht so wahnsinnig berühmt. Ich glaube, der berühmteste dabei ist Hajime Inoue. Der war zum Beispiel in Shoplifters und 13 Assassins, Tokyo Sonata, Eureka. Also, der hat viel Bekanntes gemacht, ist aber jetzt kein super bekannter Schauspieler und der Protagonist von dem ganzen Ding. Der ist hier natürlich auf Letterboxd wieder nicht eingetragen. Also Letterboxd ist auch manchmal echt ein Sauhaufen, muss man ja mal sagen. Das ist Norimasa Fuke, möchte ich meinen. Mutmaßlich. Mal sehen. Ist er das? Scheint so, ja. Sieht richtig aus. Möglicherweise. Es ist schwierig, aber die ganze Besetzung des Films ist jetzt nicht sonderlich bekannt. Es ist ein winzig kleiner Independent-Film, der auch startete irgendwie in einem Kino in Tokio. Der hat auch hier in meinem Nachbarschaftskino ganz kurz wurde aufgeführt. Habe ich da aber verpasst. Und dann wurde es aber auch nach und nach ein wirklich großer Hit und kam dann im Vertrieb von Toho plötzlich landesweit in alle möglichen Kinos, wurde ein Riesenhit, ein bisschen wie One Cut of the Dead, dem ging es ja ähnlich. Und hier ist, glaube ich, ein bisschen toller für die beteiligten Leute, dass zum Beispiel One Cut of the Dead, wie ich vernommen habe, zwar Unmengen Geld eingespielt, das hat aber alles der Produzent eingesteckt und hier ist dann der Produzent wenigstens auch Regisseur und Kameramann und hat den Schnitt gemacht und so weiter. Also dann trifft es vielleicht doch irgendwen, der ein bisschen mehr mit dem Film auch tatsächlich zu tun hatte. Finde ich gut. Ja, und ähnlich wie One Cut of the Dead ist es im Prinzip ein Zeitreisefilm. Nee, One Cut of the Dead ist kein Zeitreisefilm, was rede ich hier? Aber diese andere Third Window Films Komödie, zum Beispiel River und Beyond the Infinite Two Minutes, ich bin komplett hörnmäßig geschmolzen. Die haben mit Zeitreise zu tun. Und dieser hier wird auch von Third Window Films vertrieben. Das ist jetzt eigentlich die Verbindung, die ich schon längst hätte ziehen sollen. Ich bin echt nicht zu gebrauchen, egal. Es ist ein Zeitreisefilm übers Filmemachen, bei One Cut of the Dead Filme machen und die anderen Zeitreise. Und der hier hat alles und ist super, ist total super, hat mich unglaublich gut unterhalten. Ich würde nur sagen, der wird gern mal, also ich glaube, in Japan wurde er nicht direkt als Komödie verkauft, aber ich glaube, international dann doch eher, und der ist eher so halb Komödie, also so ungefähr ab der Hälfte ist er zwar noch hin und wieder ein bisschen lustig, aber wird sehr, sehr viel ernster, sehr viel dramatischer, was aber gut funktioniert, gut über die Bühne geht und jetzt nichts ruiniert. Also ich bin ja immer der Meinung, Komödien sollten von vorn bis hinten lustig sein. Hier stimmt es aber tonal alles irgendwie. Und insofern ist das total in Ordnung, meines Erachtens. Hat ihn dann nur dann den Titel Komödie des Jahres gekostet. Weil ein Film, über den wir später reden, der zwar insgesamt schlechter ist, als sicher als Komödie besser, würde ich sagen, passt schon. Aber ein ganz, ganz wunderbarer Film. Also das Ding ist halt, dieser Samurai ist da vor einem Tempel und kämpft mit einem anderen. Der Blitz kommt, schlägt in ihn ein und er wacht auf in so einem eigentlich genauso passenden Dorf. Laufen auch Leute in so Klamotten rum. Aber die sind komisch, die bewegen ihren Mund und sprechen nicht. Und dann wiederholen sie Dinge, die sie gerade getan haben. Und das verwirrt ihn ein bisschen und das führt dann doch dazu, dass er doch mal einschreitet. Das geht ja nicht, dass dann irgendwie Frauen bedrängt werden. Und dann kriegt er plötzlich von einem Regisseur eins auf eine Nuss und der schreit ihn an, was willst du hier, geh mal zurück zu deinem Drehort. Und ja, er ist natürlich dann in Kyoto reingeplatzt in so eine Jidaigeki, also so Periodendrama-Serie ist er reingeplatzt und versteht natürlich die Welt nicht mehr. Und am Ende des Liedes ist, er endet irgendwann vor diesem Tempel, wo er seinen Kampf hatte und wird dort aufgegabelt von dem zuständigen Mönch und bleibt dann da und wird dann eben einer von diesen Statisten, die ständig zerhackt werden in so Filmen und Serien und arbeitet sich da so ein bisschen hoch und dann kommt dann plötzlich was ganz anderes noch dazu. Der Film macht eben die große Wende thematisch und stilistisch. Ist immer noch toll und lustig, aber eben sehr, sehr viel dramatischer und ernsthafter. Aber das passt schon. Gerade diese erste Hälfte, wie er da... Also gibt's ja oft so diese Fish-out-of-water-Geschichten. Hat man ja schon tausendmal gesehen, aber dass das Schöne hier ist, dass er diese Sachen aufgreift und sie wunderbar findet. Zum Beispiel wird ihm Kuchen gegeben und er fragt so, oh, das muss hier was ganz Teures sein. Und die sagen, nee, das ist so ganz normaler Kuchen, den kann jeder futtern. Und ihm kommen die Tränen, nicht weil das irgendwie, weil er so enttäuscht ist, sondern weil sie denkt, oh mein Gott, was ist das für ein fantastisches Land geworden, wenn jeder noch so arme Tölpel so unglaublich tolles Essen genießen kann. Und dann schaut er eben auch so diese Serie, wo er in die Dreharbeiten gestolpert ist und ist hingerissen davon und ist ganz angetan. Und dieser ganze Film ist eben einfach nur ein großer Liebesbrief an eben Samurai-Filme. Und es ist alles wunderbar herzerwärmend. Dieser Hauptdarsteller ist der sympathischste, liebenswerteste Mensch, den ihr je gesehen habt und das ist einfach ein ganz, ganz toller Film. Der spielt gerade, ich glaube, in England und irgendwie Festivals und so Kram, aber der wird vertrieben von Third Window Films. Also die Blu-ray ist eigentlich garantiert. Wenn man dem irgendwas vorwerfen könnte, dann, dass er halt tonal nicht stringent ist, aber wirkt der Bruch, der ergibt vollkommen Sinn, insofern ist es kein Punkt. Oder aber eben, dass er relativ lang ist mit 131 Minuten. Aber die sind halt nicht langweilig, die unterhalten und sind toll. Und deswegen ist das auch kein Kritikpunkt. Und deswegen ist das einfach ein ganz großartiger, toller Film, den ihr gucken solltet, sobald ihr könnt. So, und dann haben wir zwei, die so ein bisschen thematisch gut zusammenpassen. Ich fange diesmal einfach mit dem meines Erachtens etwas schlechteren an. Der heißt im Original Aini Rambo und auf Englisch dann A Route to Love von einem Menschen, der heißt Yukihiro Morigaki, der da zum Beispiel einen Film gemacht hat, der da heißt The Night Beyond the Three-Cornered Window, den ich an dem ich irgendwie interessiert war, aber nie gesehen habe. Also vielleicht schaue ich den irgendwann mal. Hauptrolle hier spielt Noriko Eguchi, die man vielleicht kennt aus so Knallern wie Swing Girls und Fish Story oder auch aus einem weniger guten Film namens Memories of Matsuko, aber auch in ganz, ganz viel anderem. Das heißt, zum Beispiel war sie auch in erwähntem Happy Flight und in Badlands und ja, hat viel Gutes getan und ist generell eine tolle Darstellerin. Dann haben wir Kotaro Koizumi, der viel so, ja, Kamen Rider gemacht hatte. Bayside Shakedown, was ich immer noch nicht gesehen habe, was aber ganz interessant aussieht. Ja, und so Sachen. Also ein bisschen mehr so aus der Fernsehecke. Er hat aber auch diesen Hound of Baskerville-Film gemacht. Also japanischer Sherlock Holmes in modernem Setting. Der war ganz okay, den kann man ganz gut gucken. Ne, da haben wir Jun Fubuki, die man bestimmt mal gehört hat, weil sie zum Beispiel in The Boy and the Heron, wie heißt er, ist auf Deutsch Der Junge und der Reiher, oder hier dem Poppy Hill, also dem zweiten Goro Miyazaki-Film. Sie war auch im ersten, also hier dem Erdsee-Chronik von Erdsee, hieß er, glaube ich. Sie war aber auch in Kiyoshi Kurosawa-Filmen wie Pulse und Charisma und in Kore-Eda-Filmen wie Like Father, Like Son, Our Little Sister und Komi Chihiro, aber auch in Gamera Guardian of the Universe und in dem stinkbeschissenen Fighter Pilot. Ja, sie hat alles möglich gemacht, Haufen guter Filme, ganz, ganz tolle Darstellung. Und da haben wir Fumika Baba, die auch viel Kamen Rider-Gedöns gemacht hat. Und sie war in dem sehr, sehr schlechten Violence Action, aber auch in dem Netflix-Film Final Fantasy XIV, Dead of Light. Und ich weiß, davon gab es irgendwie zwei Varianten und zumindest einen davon fand Max gut. Und wenn Max was gut findet, dann kann es so schlecht nicht sein, denn Max ist ein gutes Kind. Ja, also dieser Film erzählt die Geschichte von so einem typischen Paar mittleren Alters, das sich komplett entfremdet hat. Also den Mann sehen wir auch nicht viel. Der ist eigentlich die meiste Zeit irgendwie bei der Arbeit oder aufs Geschäftsreise und kommt dann höchstens mal zum Essen vorbei. Und seine Frau redet dann mit ihm und er ignoriert das geflissentlich. Während sie eben sich größte Mühe gibt, den Haushalt zu schmeißen und schönes Essen zu machen, sich um seine Mutter so ein bisschen zu kümmern und aufzupassen, dass die Müllentsorgungsstelle der Region schön sauber ist, weil da alle Leute immer alles so hinkotzen und das nicht so schön aussieht. Und sie kümmert sich dann eben darum. Und ja, irgendwann kriegt sie dann auch so ein bisschen, sie folgt da irgendwie, auf Twitter folgt so irgendwem, einer Frau, die davon erzählt, dass sie eine Affäre mit einem verheirateten Mann hat. Ja, da kommt dann schon so ein bisschen der Verdacht auf, es könnte vielleicht ihrer sein. Und natürlich kommt so. Und das ganze Ding ist ja halt so ein typisches Anprangern der Zustände in Beziehungen hier. Es ist auch nicht ganz so einseitig, wie es scheint. Also sie kriegt da auch noch irgendwie ganz gut ihr Fett weg. Aber es geht halt sehr auf ihren psychischen Zustand, wie sie halt generell da noch funktioniert oder nicht funktioniert. Ich sag nur, irgendwann kommt eine Kettensäge ins Spiel. Alles ganz interessant, ein bisschen sehr, ja, direkt, da ist nicht viel Subtilität, also ich habe ein paar Rezensionen zu der Buchvorlage mal reingeguckt und das schien mir von dem, was die Leute da schrieben, ein bisschen subtiler gewesen zu sein, also da hat dann der Regisseur vielleicht einerseits ein bisschen modernisiert, denn in diesen Rezensionen war mal die Rede von einem Tagebuch, was hier nicht vorkommt, sondern ja, keine Ahnung. Das ist vielleicht das Äquivalent zu diesem Twitter-Feed, ich weiß es nicht. Ja, aber das schien alles ein bisschen uneindeutiger und mysteriöser zu sein, während das hier eine relativ klare Sache ist und die Frau ist dann auch immer auf der Suche nach ihrer Katze und ja, hat einfach generell sehr viele Probleme und wie sich das für ein Melodrama gehört, die Probleme werden einfach aus dem Nichts immer mehr und mehr und mehr und das wird immer unerträglicher, bis sie dann irgendwann zu einem gewissen Grade zusammenbricht. Und das ist auch das, wo ich mir denke, der Film ist schon so ein klein bisschen drüber, also gerade halt die Kettensäge, wo ich mir denke, der hätte dann noch viel, viel weiter gehen können und sollen, auf jeglichen Realitätsanspruch kacken können und dann einfach sowas wie Crazy Family 2 machen. Also das hätte den für mich dann komplett ins Grandiose gehoben. So ist es eben immer noch ein ziemlich gutes, interessantes Bild dieser zerrütteten Familie und Trauma und überhaupt Umgang mit Verlust und allem. Sehr gut und interessant, kann ich nur empfehlen. Und noch ein bisschen besser und noch ein bisschen interessanter ist Desert of Namibia, im Original Namibia no Sabaku, von Yoko Yamanaka, die eine recht junge Regisseurin ist. Also sie hat so ein bisschen Zeug gemacht, von dem ich noch nie gehört habe. Und wird jetzt gerade als so eine der großen Newcomer-Regisseurinnen gefeiert. Und die hat sich natürlich dann eine der größten Darstellerinnen der letzten Jahre geholt, nämlich Yumi Kawai. Wir haben über sie schon geredet in der Folge über Sayonara Girls. Also sie hatte jetzt aber wirklich das Bombenjahr, zum Beispiel mit Look Back, diesem hier. Was war noch? Ach, sie ist dann auch in der Hackenden, in der neuen Verfilmung dabei. Sie war in A Girl Named Anne. Und noch ganz viel anderem Kram. Bei älteren Sachen war sie zum Beispiel in It's a Summer Film und Just Remembering. Also sie haut so richtig raus. Sie macht hier alles großartig. Sie war sogar in einem Film von Kenichi Ugana. Die Verbindung hatte ich ja noch gar nicht auf dem Schirm. Kenichi Ugana ist auch ein toller Mensch. Der hat zum Beispiel, macht hier diesen Extraneous Matters oder Visitors. Visitors auch so eine ganz tolle Zombie-Alltagskomödie. Und der hatte dieses Jahr erst einen Alien-Film raus und jetzt ist auf den Festivals schon der nächste unterwegs. Also guter, fleißiger Mann, der geiles, abgefahrenes Zeug macht. Kann ich nur empfehlen, sein Kram. Yumi Kawai, großartig. Da haben wir Daichi Kaneko, der auch in It's a Summer Film war und hat noch ein bisschen was anderes gemacht. Der war zum Beispiel in Hand, diesem Roman-Porno-Reboot, also vom zweiten Reboot, der Film von Daigo Matsui, der von den dreien, die da kamen, leider das schlechteste war. Habe ich hier in der englischen Folge übersehen. Der war auch in Sensei, Would You Sit Beside Me? Ganz fantastischer Film, den ich irgendwann unbedingt nochmal wieder gucken muss, weil, ich weiß nicht, den fand ich so beim ersten Mal so schon richtig gut, aber nicht fantastisch, aber seitdem verfolgt er mich einfach. Und er war in dieser Netflix-Serie Sanctuary, die ich immer noch nicht gesehen habe, die aber sehr gut sein soll, wie man munkelt. Gut. Dann haben wir Kenichiro Sato, war zum Beispiel in Kubi oder hier Okiku and the World. Hat also auch schon ein bisschen was gemacht. Auch hier in A Theater, A Love Story, habe ich mit Daniel drüber geredet. Gut. Dann haben wir noch Yuzumi Shintani, die noch nicht so richtig viel gemacht hat. Sie war zum Beispiel in diesem My Small Land, der sehr gut sein sollte. Sie war auch in People Who Talk to Plushies Are Kind, den ich verpasst habe, der aber auch viel Lob bekommen hat. Ich fand den Titel so ein bisschen, was ist das eigentlich? Aber sie war auch in One Day You Will Reach the Sea von Ryutaro Nakagawa, so einer dieser Regisseure, die man auf dem Schirm haben sollte. Dann haben wir noch Keisuke Horibe, ist so ein Typ, der viel bei Shion Sono dabei war, aber auch viel bei Katsuhito Ishii, also zum Beispiel Shark Skin Man and Peach Hip Girl, oder auch hier Tokyo Gore Police, dem neuen Mieke-Film Lumberjack the Monster. Also der hat viel gemacht, war auch in Sabu-Film, der war auch in Miekes Film Sabu, in Karate Girl, alles. Der hat alles gemacht, guter Typ. Dann haben wir noch Makiko Watanabe, auch so eine Shion Sono-Darstellerin, war aber zum Beispiel auch in Small, Slow but Steady und Zebramann. Und auch hier in Rurouni Kenshin, The Beginning, also hier auch Still the Water. Toll. Und wir haben noch Ayumu Nakajima, der vor allem hier in Wheel of Fortune and Fantasy war. Er war hier in diesem Asakusa Kid, dem Netflix-Film über Takeshi Kitano. Auch in dem ganz großen Ito, super Film. Und der ist jetzt in einem, der super aussieht, den ich neulich gesehen habe. Der kommt jetzt demnächst im Kino, A Happy End von Neo Sora. Bin ich sehr gespannt drauf. Ist irgendwas mit so Zukunfts-Tokio und ja, Zerstörung und Kram. Dieser hier, der Desert of Namibia, der hat auch Zerstörung im gewissen Sinne, aber mehr so mental. Denn es geht um eine junge Frau. Zu Anfang ist sie irgendwie mit einer Freundin unterwegs, die hat irgendwie wichtige Nachrichten ihr zu erzählen. Da geht es dann darum, dass ein alter Bekannter von denen sich ja wegsuizidiert hat. Und das ist dann auch schon mal so ein kleiner Hinweis, in welche Richtung es hier vielleicht in dem Film gehen könnte. Ob das dann irgendwie noch geschieht oder nicht, sei dahingestellt. Aber ja, daraufhin beschließen die beiden, dass sie dann doch lieber feiern gehen. Und wie man das eben als gute Freundin so macht, sagt sie dann irgendwann, hey Kind, du bist stinkbesoffen, da sind vier Typen, die dich unterhalten. Ich mach mich mal vom Acker. Ne, macht man ja halt so. Und dann macht sie sich vom Acker und trifft sich mit ihrem Freund, macht mit dem ein bisschen rum. Und dann steigt er irgendwann aus dem Taxi aus und sie fährt nach Haus zu ihrem Freund. Also dem anderen Freund, dem offiziellen Freund. Also man kriegt schon von Anfang an mit, die macht so ein bisschen fragwürdiges Zeug. Und das zieht sich dann auch so weiter. Und diese fragwürdigen Entscheidungen, die sie trifft, die werden auch immer fragwürdiger und schlimmer, bis sich dann eben abzeichnet, dass sie tatsächlich schlimme psychische Probleme hat. Was relativ unvermittelt plötzlich dann aber auch sehr stark thematisiert wird und sehr interessant ist. Und irgendwann gibt's auch eine sehr surreale Szene, wie sich, wo ihr mentaler Zustand visualisiert wird, was ich super finde. Und wäre das vielleicht mehr drin gewesen, ich hätte diesen Film so richtig gefeiert. So ist das eins von diesen Dramen, die ich zwar sehr gut fand. Ich habe auch gleich irgendwie so ein, zwei Zusammenhänge verpasst. Zum Beispiel auch so ein bisschen ihre Faszination mit eben der Wüste von Namibia. Also sie guckt sich immer so Wüstendokus an, aber so hundertprozentig warum, habe ich irgendwie nicht ganz gerafft, vielleicht habe ich irgendwo was nicht verstanden. Ja, egal, super interessanter Film und ich habe so die Ahnung, dass der, wenn ich den nochmal gucke, besser wird. Also müsste ich mir tatsächlich nochmal anschauen, aber auf jeden Fall ganz dicke Empfehlung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht irgendwie auf der Nippon Connection läuft, wenn die den nicht zeigen. Dann will es entweder der Verleiher nicht, was mich wundern würde, oder irgendwer hat so richtig gepennt. Also das ist jetzt so einer der großen Independent-Knaller Japans. Also groß, groß, wunderbar. Und dann haben wir noch einen, wo ich mich auch wundern würde, wenn er nicht auf der Nippon Connection liefe. Zum Abschluss des heutigen Programms haben wir All About Suomi, also Suomi no Hanashi Oshima Show von Koki Mitani. Und ich glaube, irgendwer bei der Nippon Connection mag sicher Koki Mitani, seinen letzten Film, der nicht ganz so gut war wie andere, die ich gesehen habe, Hit Me Anyone One More Time, so eine Politikkomödie, all die war gut, aber nicht ganz so fantastisch wie manch anderer. Ich habe auch noch gar nicht so viel von ihm gesehen, aber die ich gesehen habe, die anderen fand ich alle besser. Der lief jedenfalls auch damals auf der Nippon Connection, da war sie gerade online wegen Corona. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwer bei den ein großer Mitani-Fan ist, denn wie kann das nicht sein? Wie könnte man ein japanisches Filmfestival organisieren, ohne irgendwen dabei zu haben, der Koki Mitani-Fan ist? Denn Koki Mitani hat nicht nur Airport 2013 gemacht, was ein sehr, sehr guter Film ist, sondern auch eine der besten Komödien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, nämlich Welcome Back, Mr. Donald, über eine Live-Radiosendung, die einfach nur schief geht, wie sie nur schief gehen kann. Falls ihr irgendwie die Chance habt, Koki Mitani zu schauen, schaut Koki Mitani gerne auch diesen hier mit einem sehr, sehr illustren Cast, der sehr viel Spaß macht. Allen voran Masami Nagasawa. Man kennt sie zum Beispiel aus Shin Kamen Rider und Shin Ultraman und Godzilla Final Wars und Our Little Sister. Ganz, ganz viel anderem Zeug. Eine der größten, bekanntesten Schauspielerinnen Japans, so generell, also wirklich ganz großer Mainstream-Star, braucht man nicht viel zu sagen, die habt ihr garantiert gesehen. Da haben wir Hidetoshi Nishijima, der neulich mit so einem kleinen Film auffiel, der da hieß Drive My Car, war aber auch in Kitanos Kubi oder in Dolls und Creepy und Shin Ultraman und auch in Kamen Rider Black Sun, was ihr sehen solltet. Ihr müsst Kamen Rider Black Sun schauen, wenn ihr das nicht guckt, dann ja, weiß ich auch nicht, was mit euch los ist. Also großartige Serie. War auch in dem neuen Kiyoshi Kurosawa Serpent's Pass Remake. Ja, aber super, super Schauspieler, ganz großartig. Irgendwer schrieb in einer Rezension zu diesem Film, also zu dem neuen Mitani-Film, dass er irgendwie eine Nasen-OP hatte und diese Person deswegen ständig auf seine Nase schauen musste. Wäre mir jetzt nichts aufgefallen, dass da was anders aussieht, müsste ich jetzt vergleichen. Aber generell, die Kritiken zu diesem Film, so viel vorweg, sind alle sehr obskur und absurd und ich kann nichts davon nachvollziehen. Sehr, sehr viele Leute hassen diesen Film und ich raff's nicht, aber dazu später mehr. Wir haben noch Todi Matsuzaka, der zum Beispiel auch in Shin Kamen Rider war, aber auch in Blood of Wolves oder hier dem Wandering, über den ich mit Daniel sprach. Natürlich auch in der Fortsetzung von Blood of Wolves, also Last of Wolves und in dem fantastischen Intolerance und ganz, ganz vielen anderen wunderbaren Filmen. Auch ein toller Mensch. Auch Koji Seto, am bekanntesten aus Asako 1 und 2 oder Mixed Doubles oder einem sehr, sehr guten Film namens Love Nonetheless. Auch neulich in dem wunderbaren, großartigen Worlds Apart, über den ich, glaube ich, in der Folge geredet habe, die nach dieser hier erscheinen wird. Also dann wartet halt so lange und kommt wieder. Wir haben noch Kenichi Endo, wahrscheinlich das große Highlight dieses Films, und ihr kennt das Gesicht auf jeden Fall, aber zum Beispiel Nobody Knows, aber auch in The Raid 2, Happiness of the Katakuris, Visitor Q, Violent Cop Gozu, alles. Also der hat so viele gerade Mieke-Filme gemacht und anderes so zu der Zeit. Also der hat einfach so ein Gesicht, das kennt man. Also wenn ihr den nie gesehen habt, ist nicht zu helfen, ne? Dann haben wir auch Takashi Kobayashi, der in auch in einem Shin-Film drin war, nämlich Shin Godzilla, und ansonsten zum Beispiel als Sprecher in Wolf Children oder Summer Wars, aber ansonsten hat er nicht ganz so viel gemacht. Ich könnte mir vorstellen, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, dass er auch eher so ein Fernsehgesicht ist, genauso wie Bando Yajuro, der nicht viele Filme gemacht hat, aber ja, ich würde sagen, wahrscheinlich Theater, Fernsehen, so einer. Ich habe ihn zumindest schon mal gesehen. Das Gesicht kam mir sehr bekannt vor. Wir haben noch Junki Tosuka, ganz viel so Kamen Rider und so Kram. Er war auch neulich in Haneko Akabanes Bodyguards, über den ich auch in der Folge geredet habe, die nach dieser hier irgendwann erscheint. Wir haben noch Kenji Annan, der in einem schlechten Godzilla-Film war, nämlich Godzilla Minus One, aber auch in The Most Terrible Time of My Life, den ihr gucken müsst, generell Mike Hammer Filme anschauen, denn dieser hier ist der erste von den dreien und da habt ihr zum Beispiel Masatoshi Nagase zusammen mit Joe Shishido und Shinya Tsukamoto im selben Film. Wie kann man es nicht lieben? Ja, hier war Zen Kajihada, auch so ein Gesicht, was man kennt, aber das gar nicht so viele Filme gemacht hat. Er war zum Beispiel in Hannah and Alice, The Grudge 2 und Gameda 2 Attack on Legion, und einen letzten Menschen hat noch nicht viel gemacht, Miyazawa Emma. Ja, kenne ich noch gar nichts weiter von dem, was sie getan hat, aber gut, so viel zum Cast. Worum geht's in dem Film? Wir haben einen berühmten Autor, der schreibt so schlaue Sprüche, die sich dann Leute auf irgendwelche Bilder drucken und an die Wand hängen oder so, also so ein, ja, kleiner Poet oder so, und seine Frau ist verschwunden und dann kommt eben so eine Art, ja, ist es Polizist, ist halt, glaube ich, tatsächlich, oder irgendwie Detektiv oder irgendwas, das ist der Nishijima, der kommt eben mit seinem Gehilfen, Untergebenen, was auch immer, um der Sache so ein bisschen auf den Grund zu gehen, und so nach und nach trudeln immer mehr Männer ein, die alle irgendwann mal mit dieser verschwundenen Ehefrau verheiratet waren. Und ja, zusammen versuchen sie dann eben, den Fall zu lösen und nebenbei so ein bisschen herauszufinden, wer wohl ihr Liebling ist, war, werden könnte, oder auch so ein bisschen versuchen herauszufinden, warum sie eigentlich abgehauen ist von ihnen. Und der Aufhänger des Ganzen ist, dass jeder von denen aber nun eine andere Variante dieser Frau kennt. Und das Ende vom Lied, so viel Spoiler soll mir geblieben, gegönnt sein, ist einfach eine ganz herbe Kritik an Beziehungen und der Art und Weise, wie Männer ihre Frauen aussuchen, also sehr oberflächlich, dass die auch überhaupt nicht wissen, wer ihre Frau eigentlich ist und auch überhaupt kein Interesse daran haben, solange sie eben irgendwie so ein Grundbedürfnis befriedigt. Und ja, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Wer generell zu diesem ganzen Film mehr Spoiler will, der englische YouTube-Kanal, da habe ich da alles ein bisschen schöner organisieren können, weil es getrennte Folgen sind, da ich immer einen Spoiler-Bereich zum Schluss, da gibt es dann ein bisschen mehr, aber so viel hierzu. Ich fand den super. Das Ding ist halt, in den Kritiken hieß es dann zum Beispiel, weil es ja einerseits irgendwie so eine Mischung aus Mystery, also so Murder Mystery, ist es so vom Setting her aufgesetzt. Ne? Du hast die Leute in dem einen Haus, die versuchen herauszufinden, wer jetzt irgendwie der Täter ist. Und dann hast du aber eben dieses Element von Kurosawas High and Low, wo dann eben der reiche Typ ist, der für irgendwen Lösegeld zahlen soll oder vielleicht auch gar nicht so richtig Bock drauf hat, das zu zahlen. Und gleichzeitig ist es eben eine Komödie. Und dann gibt's eben Leute, die sagen, ja, das Mysterium ist gar nicht mal so clever und gut und wird auch zum Schluss so ein bisschen einfach gelöst so und ja, finden sie blöd. Ich denke mir, dass das alles total legitim ist, funktioniert. Und hier ist das große Mysterium nicht mal, wer jetzt irgendwie der Täter ist, sondern warum das geschehen ist. Ist viel interessanter und da ist halt dann doch eine etwas cleverere Auflösung. Also das finde ich alles gar nicht mal so platt, wie es manche Leute darstellen. Also es funktioniert schon alles wunderbar. Dann eben dieses Ding, dass Leute sagen, ah, der Film ist nicht witzig. Der Film hat einen unglaublich platten Humor dafür, dass er dann zum Schluss doch zu so einer relativ cleveren Konklusion kommt. Da gibt's dann eben auch einfach Szenen, so da ist eine Party-Szene, wo einfach ein Typ durchs Bild läuft mit so einem riesen Glas in der Hand, also wirklich so Goldfischglas groß und weiß nicht, mich unterhält das unglaublich gut. Ich habe mich da totgelacht. Genauso relativ zu Anfang sitzt hier der Nishijima mit dem Schreiberling auf dem Sofa. Und daneben steht halt ein Bild vom Schreiberling, wo du auch so einen Ausschnitt vom Gesicht in ganz groß siehst. Und ich weiß nicht, ich war, glaube ich, der Einzige im Kino, der da gelacht hat. Ich fand das sau komisch. Und die anderen saßen, also, ja, muss man vielleicht auch ein bisschen dumm speziellen Humor für haben. Aber ich fand das über weite Strecken sau lustig. Zum Schluss gibt's dann nochmal so eine große Szene, wo alles ein bisschen aufgelöst wird. Da hat mir der Witz über weite Strecken nicht so gefallen, hat dann aber zum Schluss doch irgendwie noch so eine Kurve gekriegt, wo ich es dann doch ziemlich witzig fand. Also schon total in Ordnung. Ja, da haben noch sich Leute beschwert, dass der Film halt in dieser sehr beschränkten Lokalität spielt, also fast ausschließlich in diesem Haus. Wo ich auch denke, ja, das ist aber das Genre. Also wie viele so Mystery-Filme hatten wir, die halt nur in einem so einem Herrenhaus also spielen, vollkommen normal. Warum sollte man sich da aufregen? Das klingt wie meine Mutter sich beim Nicht-Auflegen empörte, dass der Film um diese eine Telefonzelle dreht, wo eben der Typ drin steht, der nicht auflegen kann. Es ist im Titel, also selbst im englischen Titel, der heißt da Phone Booth. Na, also raff ich nicht diese ganzen Punkte, hat sich für mich alles irgendwie logisch angefühlt. Zum Schluss gab es dann noch irgendwie im Film eine Musical-Nummer, wo man sagt, ja, die ist ein bisschen überflüssig. Aber manche Leute schrieben dann so irgendwie, das wäre schlechteste Musical-Nummer aller Zeiten. Ich weiß nicht, ich fand die ganz drollig. Also war jetzt nichts Großartiges. Ich meine, es sind jetzt, glaube ich, auch alles keine ausgewählten Sänger und Tänzer, aber war ganz niedlich, ganz charmant und ja, Ah, noch mal zu dieser Lokalitätengeschichte. Ich meine, der Mitani ist ein Typ, der kommt vom Theater. Was erwarten wir? Also das ist schon sehr theaterhaft, bis auf so ein paar Szenen. Also ja, ich raff die Kritik nicht. Vielleicht muss man da einfach ein bisschen speziellen Geschmack für haben. Keine Ahnung. Ist vielleicht ein bisschen altbackener, dummer Humor, aber ich mag altbackenen, dummen Humor. Zumal es ja hier nicht mal so altbacken im Sinne von keinen rassistischen, sexistischen Witzen, so einfach nur dummen Witzen, so blöden Slapstick-Kram. Und das finde ich gut und ja, das Sexistische, da geht's eigentlich eher in die andere Richtung, dass eben gegen die Männer gefeuert wird fleißig und das ist sehr, sehr gut und wunderbar. Also ja, ich hatte einen riesen Spaß dran. Das ist so der Film, wo ich mir dachte, dass der könnte vielleicht mit dem Samurai in Time sich duellieren, wäre jetzt die Komödie des Jahres. Und ich finde diesen hier insgesamt ein bisschen witziger, weil er halt tatsächlich versucht, witzig zu sein. Während der Samurai in Time eben ganz klar der bessere Film ist so insgesamt. Also aber dieser hier, der hat einfach auch ein paar geile schauspielerische Leistungen. Kenichi Endo, wenn der in einer Rückblende da sitzt mit so einer langen, zotteligen Perücke, weil man irgendwie darstellen möchte, dass er jetzt jünger ist und ihm gegenüber sitzt Masami Nagasawa in einer Doppelrolle, also als ihre Figur und ihre Mutter, während ihre Figur doppelt so groß ist wie die Mutter. Einfach witzig, also keine Ahnung. Ich hatte gut Spaß dran und kam raus, naja, das ist ein guter Film. Und je mehr ich drüber nachgedacht habe, nee, da ist tatsächlich auch was hinter, was jetzt nicht total blöd ist. Ne? Und da gefiel er mir gleich noch ein Stück besser. Und insofern, wird doch vielleicht bestimmt auf der Nippon Connection laufen. Die zeigen ja auch gerne mal ein bisschen blöde Komödien. Ich weiß noch hier, diese Kitano, irgendwas Seven Henchmen-Dings, weil auch so Pipi-Kaka-Furz-Humor war und beim Publikum extrem gut ankam. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser hier auch so gut ankommt. Also gerne anschauen, wenn ihr ein bisschen dummen Blödel-Humor mögt und ein paar lustige, gute Schauspieler in drolligen Rollen, dann seid ihr hier gut aufgehoben. Also gerne anschauen und in diesem Sinne möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. Ist auch schon wieder eine Stunde rum, ist lang genug. War mir wie immer eine Freude. Wir schaut gerne in diese YouTube-Kanäle rein. Ich würde mich über jede Unterstützung freuen. Ich könnt jetzt nochmal so YouTuber-mäßig darauf hinweisen, was ihr da alles tun könnt. Aber ihr wisst, was ihr tun könnt. Und wenn es auch einfach nur ein kleiner Kommentar ist oder ein Like und ihr euch das gar nicht anschaut, es hilft bestimmt, dass der Algorithmus sagt, oh, das verbreiten wir noch ein bisschen mehr. Füttert den Algorithmus ein bisschen. Das wäre super. Würde mich furchtbar freuen. Der Gedanke war primär einfach zu sagen, hey, gerade mit meinem Japan-Filmkram, was schon sehr speziell ist und in Deutschland sicherlich ein sehr, sagen wir mal, eingeschränktes Publikum bedient, da kann man auch ruhig mal ein bisschen größeres Publikum versuchen zu erreichen. Das kam auch ein bisschen daher, dass das erste Jahr, als ich hier bin, ich immer auf Konzerte gegangen und habe so den Leuten gesagt, hey, ich mache einen Podcast, da will ich über eure Band reden. Und war so manchmal die Reaktion so, ja, das ist super lieb und finden wir geil, aber warum ist der auf Deutsch? Kannst du es nicht auf Englisch machen? Dann erreichst du mehr. Und seitdem ist es auch so ein bisschen hängen geblieben. Ich wollte ja auch hier mit dem Christian von Get Your Genki zwischendurch einen Kanal machen. War auch schon die Idee dann an dem Punkt zu sagen, ja, machen wir auf Englisch und auf YouTube, um einfach mehr Leute zu erreichen. Kam nie zustande, der Gedanke blieb hängen und im März habe ich dann mal wieder, also ich hatte das schon öfter mal angedacht und habe ich mit dem kleinen Michael dann so ein bisschen gefragt, so was hältst du davon eigentlich hin und wieder mal was auf Englisch zu machen, dann könnte auch mal mehr von seinen Gamer-Leuten einladen, die auch schon durchaus mal eine tolle Folge mit ihm gemacht haben, die werde ich auch irgendwann noch auf den Kanal schmeißen, dass er die vielleicht nochmal einladen kann oder was. Einfach ein bisschen mehr Reichweite, ein bisschen mehr Variation schaffen. Ist vielleicht eine gute Idee. Und wenn ich da auch mal wieder ein bisschen mehr über Musik rede, kann man da vielleicht auch, weiß nicht, vielleicht mal eine Band ranholen, vielleicht mal ein Interview machen oder so. Bietet zumindest mehr Möglichkeiten. Na, also, ja. Ist, glaube ich, eine gute Sache, kann nur helfen. Und wie, falls ihr da irgendwie mal auf Like drücken wollt oder keine Ahnung, irgendwas anderes da tun wollt, was man so mit Algorithmen auf YouTube macht oder so mit Kanälen, tut das gerne, würde mich freuen. Ihr könnt aber auch einfach gerne weiter diesen Podcast hier hören. Ihr könnt uns vielleicht auch gerne auf den Server verfolgen und da mit uns schwatzen. Oder eben auch einfach mal auf Blue Sky oder Twitter oder was mal eine Folge kommentieren oder retweeten. Ist alles cool, also gerne mal. Wir erwähnen es ja eigentlich fast die, dass wir auch mal gerne Unterstützung haben oder Kommentare, aber das hilft schon enorm, wenn einfach mal irgendwer eine Folge retweetet und sagt, hey, die ist cool. Ne? Ja. Und siehste, überhaupt noch mal ein Bonus von dem deutschsprachigen YouTube-Kanal ist natürlich, dass man dann für sowas wie dieses Star Wars Rollenspiel, was wir da machen, einfach eine ordentliche Playlist hat, die wir halt auf dem Podcast Krams nicht haben. Also ja, hat alles auch so seine Vorzüge. Aber wie gesagt, guckt da gerne rein. Wenn ihr keinen Bock habt, dann lasst das bleiben. Ist auch in Ordnung. Dann hört einfach hier weiter. Wir alles, was ihr irgendwie im Zusammenhang mit uns tut, außer uns beschimpfen, macht uns Freude. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.